Galater 6 predigen und damit im sprichwörtlichen Sinne den Sack von unserer Galater-Reihe zumachen, zubinden und zu einem Ende bringen. Und beziehungsweise, genau, also ich darf es zum Ende bringen und wie gesagt über Galater 6 predigen. Und alle, die ihre Bibel entweder in Papierform oder auch auf dem Handy dabei haben, dürfen Galater 6 gerne schon mal aufschlagen. Wir werden das nämlich gleich noch lesen. Ich will aber noch mal ganz kurz zurückschauen, was wir die letzten Wochen eigentlich so durchgenommen haben und gehört haben. Und es ging ja einfach darum, dass Paulus einen Brief an die Gemeinden in Galatien geschrieben hat. Er hatte ihnen das Evangelium verkündet, ist weiter auf Missionsreise gegangen und nun gibt es das Problem der Irrlehrer. Und diese Irrlehrer haben einfach eine falsche Lehre verbreitet und haben gesagt, Leute, ihr müsst wieder unter das Gesetz, das wir von Mose bekommen haben, ihr müsst die Gesetze einhalten, ihr müsst euch beschneiden lassen und so weiter. Und in diese Situation schreibt Paulus rein und sagt sehr leidenschaftlich und sehr deutlich, nee, so ist es eben nicht. Leute, so läuft es nicht, das ist nicht das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Passt auf, was ihr glaubt. Und er stellt es nochmal ganz klar. Und wir haben dann die letzten Wochen auch unter anderem von den drei Bünden gehört. Wir haben gehört, dass durch den neuen Bund in Jesus, dass wir eben nicht mehr unter dem Gesetz stehen, unter diesem mosaischen Bund, sondern dass wir Teilhaber geworden sind an diesem abrahamischen Bund. Dass wir zu Erben geworden sind mit Israel und eben an dieser Verheißung Gottes für Abraham teilhaben dürfen. Und Miri hat dann letzte Woche auch nochmal über Kapitel 5 gepredigt, über die neue Identität und Zugehörigkeit in Jesus und dass das einfach bedeutet, dass wir berufen sind zu einem Leben im Geist, das Früchte des Geistes hervorbringt. Daher kommen wir und Galater 6 beinhaltet jetzt den Schluss des Briefes. Und man könnte sich vielleicht denken, ja gut, das sind jetzt die letzten paar Worte von Paulus, er schließt den Brief halt ab. Seine Hauptaussagen hat er eigentlich ja schon in den Kapiteln vorher gemacht. So viel Neues kommt jetzt nicht mehr. Gut, können wir einfach weitermachen und einfach schnell durchblättern. Aber das stimmt nicht ganz. Ja, das ist der letzte Teil des Briefes von Paulus an die Gemeinden in Galatien. Aber meiner Meinung nach sind in diesem letzten Teil des Briefes noch richtig, richtig gute Schätze drin verborgen. Und ihr könnt Miri fragen, ich saß am Donnerstag bei ihr auf dem Teppich und habe vorbereitet. Und ich hatte eine kurze Krise, weil ich nicht wusste, wie ich das... mehrere Krisen, weil ich nicht wusste, wie ich das, was in diesen paar letzten Versen drinsteckt, auf 20, 30 Minuten zusammenpacken soll und das dem Ganzen gerecht werden soll. Wir werden jetzt mal sehen, was Gott draus macht. Genau, und ich würde gern mit euch das ganze Kapitel lesen. Es ist, wie gesagt, gar nicht so viel und auch gar nicht so lang. Und ich lese in dem Fall aus der Neues Leben Übersetzung. Und zwar steht im Galater 6. Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesem Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Wer sich für wichtiger hält als die anderen, betrügt sich selbst. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Wenn ihr Lehrer habt, die euch das Wort Gottes lehren, dann solltet ihr sie darin unterstützen, indem ihr sie bezahlt. Täuscht euch nicht. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um dem Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch diese abschließenden Worte in eigener Handschrift schreibe. Die Leute, die euch zur Beschneidung zwingen wollten, tun das nur aus einem einzigen Grund. Sie wollen sich nicht mit der Lehre, dass nur der Tod von Jesus Christus am Kreuz uns retten kann, der Verfolgung aussetzen. da behalten nicht einmal Sie als Verfechter der Beschneidung das ganze Gesetz. In Wirklichkeit wollen Sie euch nur deshalb zur Beschneidung überreden, um damit anzugeben. Was mich betrifft, so bewahre Gott mich davor, mit irgendetwas anzugeben. Rühmen will ich mich nur einer Sache, des Kreuzes von Jesus Christus, unserem Herrn, durch das mein Interesse an dieser Welt gestorben ist, wie auch das Interesse der Welt an mir. Es spielt keine Rolle mehr, ob wir beschnitten wurden oder nicht. Es zählt nur, ob wir wirklich zu neuen, veränderten Menschen geworden sind. Und allen, die nach diesem Maßstab leben, schenke Gott Barmherzigkeit und Frieden. Ihnen und dem auserwählten Volk Gottes. Von jetzt an soll mich niemand mehr belästigen. Denn ich trage an meinem Körper die Wunden, die zeigen, dass ich Jesus gehöre. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, meine Lieben. Amen. Guter Text, oder? Ja. Wenn ich mir dieses Kapitel, dieses letzte Mal anschaue, würde ich persönlich tatsächlich eine Zweiteilung vornehmen, strukturell. Die Verse 1 bis 10, die nochmal drauf eingehen, auf diesen Aufruf eines Lebens in der Bruderschaft im Geist. Wo Paulus nochmal an die Gemeinden schreibt, hey, als Reaktion auf das Evangelium, das ich euch gepredigt habe, sollt ihr auf diese gewisse Art und Weise leben. Und es ist noch ein bisschen angeschlossen an die Botschaft aus Kapitel 5. Und an die Verse 11 bis 18, die eigentlich so diesen tatsächlichen abrundenden Abschluss, Briefschluss bilden. Und hier macht Paulus einfach nochmal klar, hey, die Irrlehrer, die haben einfach aus Angst vor Verfolgung und weil sie versucht haben, sich persönlich Ehre und Ruhm zu verschaffen, deswegen haben sie euch eigentlich diesen ganzen Mist erzählt. Aber ich, Paulus, ich habe ganz andere Motive. Meine Motive sind nicht die der Irrlehrer, sondern gegensätzlich. Und ich glaube, er unterstreicht da auch einfach nochmal seine Autorität als Apostel. Er legitimiert seine Worte und sagt, das, was ich sage, ist die Wahrheit und ihr solltet auf das hören, was ich euch sage, nicht auf das, was die Irrlehrer sagen. Man fasst noch mal in zwei Sätzen, meiner Meinung nach, seine Hauptaussage, die Essenz seiner Aussage des ganzen Briefes zusammen, was ich auch irre finde, dass Paulus sich dann doch so kurz und knackig zusammenfassen kann, wenn es sein muss. Ich glaube aber, dass er sonst so ausschweifend und so vielfältig schreibt, weil es eben auch darum geht, die Bedeutung des Gesagten wirklich rüberzubringen und alle Facetten des Gesagten rüberzubringen. Und ganz am Ende beendet er den Brief nochmal mit einem Gebet für die Gemeinden. Jetzt habt ihr alles verstanden, ich kann gehen, oder? nee, Scherz. Mir war es einfach nur wichtig, euch nochmal einen ganz kurzen Überblick zu geben über dieses letzte Kapitel, wie es strukturiert ist, und will aber jetzt ganz speziell in die Verse 1 bis 10 nochmal mit euch reinschauen. Und da glaube ich, dass Paulus hier in Kapitel 6, Vers 1 bis 3 eigentlich schon seine Gesamtaussage für diesen Ausschnitt für diese Verse macht. Da schreibt er, liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesen Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Und der Rest, alle anderen Verse, sind, glaube ich, einfach nochmal Details und Beschreibungen, die das Ganze, die einfach nochmal wichtige Anmerkungen zu dem Geschriebenen beinhalten. Und was ich interessant finde, ist, dass Paulus anfängt mit, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist. Ich weiß, dass Miri das letzte Woche schon mal so ein bisschen angeschnitten hat. Wir sehen hier, dass Paulus genau weiß, wir leben im Now and Not Yet. Also in diesem schon jetzt, aber noch nicht. In dieser Zwischenzeit, in der Jesus schon gestorben ist, aber noch nicht wiedergekommen ist. In der wir in Jesus schon geheiligt sind, komplett, aber uns trotzdem noch in diesem Prozess der Heiligung befinden. Und er ist ganz realistisch und sagt, hey Leute, Sünde ist immer noch ein Ding. Und wir müssen uns ehrlich damit auseinandersetzen, dass es Situationen gibt, in denen wir auch als Christen fallen und sündigen. Die Elberfelder, ich bin Elberfelder-Leser normalerweise und ich habe mir den Text auch angeguckt, da steht, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird. Da steht Fehltritt. Heißt eigentlich, befindet sich die Person ja grundsätzlich schon auf dem richtigen Weg. Ist richtig ausgerichtet, hat aber nur für den Moment einen falschen Schritt gemacht und ist vom Weg abgekommen. Paulus spricht hier also aller Wahrscheinlichkeit nach von gläubigen Menschen, die ihr Herz grundsätzlich schon darauf ausgerichtet haben, ein Leben im Geist zu führen und zu sagen, hey, ich möchte so leben, wie es Gott gefällt, und die eigentlich gar nicht beabsichtigt haben zu sündigen, die aber dann irgendwie doch ertappt wurden von der Sünde. Die so überfallen und übereilt, überrascht wurden, gefangen genommen wurden von der Sünde. Und sowas kann eine richtige geistige Last sein. Es kann geistliche Last sein. Es kann richtig auf einem lasten, wenn sowas passiert. Und manchmal ist es gar nicht so leicht, da wieder rauszukommen. Manchmal merkt man es vielleicht sogar erst gar nicht. Und ich glaube, das ist eine reale Gefahr, die der Teufel auch wirklich gut nutzen kann und es in so einem schleichenden Prozess gestaltet. Wie bei so einer Würgeschlange, die sich ihre Beute packt und sich drumherum wickelt. Und anfangs merkt man es gar nicht so, aber dann wirkt sie immer und immer und immer enger und die Luft wird immer und immer knapper, bis sie weg ist. Und so kann es auch für uns Christen so ein schleichender Prozess sein. Und ich glaube, Paulus spricht es hier an und sagt, Leute, das ist eine Gefahr, der wir immer noch ausgesetzt sind. Und darauf müssen wir achten. Und es gibt diese Situationen, wo wir auch als Christen uns in so einer Situation eben befinden. Aber im gleichen Satz, und das finde ich auch wieder richtig cool, gibt er den Gemeinden in Galatien und damit auch uns eigentlich schon die Lösung für das Problem, wenn wir solche Situationen haben. Und zwar sagt er, trage einer des anderen Lasten. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. Helft einander, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Hey, Paulus sagt hier, helft einander. Wenn einer vom Weg abgekommen ist, dann korrigiert einander. Und es geht ganz klar um etwas, das mit Miteinander und auch mit Gemeinschaft zu tun hat. Und nur als kleinen Exkurs, ich glaube, viele von euch wissen es alle, also wirklich schon zu Beginn in der Bibel steht, dass wir Menschen nicht dazu geschaffen sind, allein zu sein. Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, und hat Adam Eva gegeben und hat ihnen so Gemeinschaft auch miteinander gegeben. Wir sind für Gemeinschaft geschaffen, sowohl mit Gott als auch miteinander. Und ja, jeder ist auf gewisse Art und Weise auch für sich selber verantwortlich, weil Heilung und Rettung kann kein anderer Mensch für mich erwirken. Es kommt allein aus meiner persönlichen Beziehung mit Jesus. Also, dass ich den Lauf des Lebens beende und nachher im Endeffekt die Ewigkeit mit Jesus verbringen kann, da kann Miri nichts dran ändern. Das ist meine Sache. Aber Miri kann mir sagen, wenn sie sieht, dass ich irgendwie einen Fehler mache und vom Weg abkomme, kann sie sagen, hey Melissa, guck da mal drauf. Und von dem her glaube ich, dass wir grundsätzlich nicht dafür geschaffen sind, alleine unterwegs zu sein. Und ich glaube auch, dass Glaube etwas ist, das gemeinschaftlich gelebt werden soll. Exkursende. Die Essenz dessen. Ich glaube, dass der Grund dessen, was Paulus hier sagt, ist, dass wir als Brüder und Schwestern im Herrn, dass wir als ein Leib eine Verantwortung füreinander tragen. Und dass wir in Gemeinschaft und in Jüngerschaft leben sollen. Heißt, es geht ihm darum, dass ein Leben im Geist auch bedeutet, dass wir füreinander sorgen. Und dass wir eben genau, also dass dieses Leben im Geist die Jüngerschaft beinhaltet. Und ich glaube, er betont es am Ende des Briefes einfach nochmal, weil es eben so fatal ist, wenn wir alleine unterwegs sind und sagen, die Gemeinschaft brauche ich nicht, wenn wir uns nicht umeinander kümmern. Weil dann entgeht uns so viel. Ich meine, es hat einen Grund, warum wir als Gemeinde gesagt haben, wir starten diese Interessensgruppen, diese Kleingruppen, wo wir in kleineren Gruppen zusammenkommen, Gemeinschaft haben, Jüngerschaft leben. Das hat einen Grund, weil wir genau dafür geschaffen sind und weil es so, so wichtig ist und weil uns so viel entgeht, wenn wir das nicht haben. Und wir hatten vor einer Weile schon viel über Jüngerschaft gehört. Jüngerschaft hat viele Facetten und oft fokussieren wir uns darauf, dass es darum geht, Jesus ähnlicher zu werden. Als seine Nachfolger zu leben und das auch in Gemeinschaft, im Glauben zu wachsen und zu mündigen Christen zu werden, einander zu ermutigen, anzufeuern, einander aber auch zu lehren und zu fördern, gemeinsam im Glauben unterwegs zu sein. Und es ist alles richtig gut und überhaupt nicht falsch. Also ich will dem Ganzen die Bedeutung gar nicht absprechen. Ich hatte gestern in der Uni tatsächlich so eine Situation, wo ich genau das erlebt habe, dass Ermutigung und einander anfeuern genau das Richtige war tatsächlich. Ich glaube, ich kann es auch erzählen. Es geht darum, dass ich einen Kommilitonen hatte oder habe, bei dem ich schon seit einer Weile beobachtet habe für mich persönlich, dass er auf eine ganz besondere Art und Weise sehr wertschätzend, sehr ehrend und sehr respektvoll mit Frauen umgeht. Mir gegenüber und anderen Frauen gegenüber. Und zwar auf eine Art und Weise, wie ich es sonst noch nie von einem Mann erlebt habe. Ohne aber die falschen Signale zu senden. Also er hat es, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Es ist richtig, richtig krass. Und ich habe das bis jetzt so noch nie erlebt. Und ich habe ganz lange überlegt, soll ich ihm das sagen und ihn damit ermutigen oder kommt es falsch rüber? Ich habe ganz lange wirklich damit gehadert, weil ich ihm auch nicht die falsche Message geben wollte. Und gestern hat mich das nicht losgelassen. Ich habe die ganze Zeit den Heiligen Geist gespürt, wie er gesagt hat, Melissa, sag's ihm. Sag es ihm. Du kannst ja vorher sagen, versteh es nicht falsch, ne? Und es nochmal klarstellen. Und das habe ich auch gemacht. Und er hat mich angeguckt und hatte Tränen in den Augen und hat gesagt, Melissa, genau das musste ich heute hören. Genau das ist das, was ich jetzt gerade gebraucht habe. Dankeschön. Da hat die Ermutigung, einander anfeuern, seinen Platz. Und Jüngerschaft beinhaltet das. Und es ist so unglaublich wichtig. Aber was ich glaube, was genauso wichtig ist, ist eben die andere Seite. Und das lassen wir oft, entweder wir verlieren es aus den Augen oder wir lassen es aus Angst vor Konfrontation und vor Konflikt ein bisschen hinten runterfallen. Das ist die gegenseitige Korrektur. Das Ermahnen, das auf den richtigen Weg zurückbringen und einander so auf diese Art und Weise zu helfen. Und Paulus sagt hier aber ganz eindeutig, hey, helft einander. Helft einander wieder zurück auf den richtigen Weg zu kommen, wenn einer vom Weg abgekommen ist, wenn einer so einen Fehltritt gemacht hat. Übersetzt, er sagt, konfrontiert Sünde. Korrigiert und helft einander, aus dieser Sünde wieder rauszukommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es super herausfordernd. Wenn ich mich auf einer Skala zwischen total konfliktfreudig und ich liebe es zu konfrontieren und harmonieliebend einordnen müsste, würde ich vermutlich eher Richtung harmonieliebend tendieren. Für mich ist es richtig, richtig herausfordernd, selbst wenn es in Liebe geschieht, zu konfrontieren. Aber die Bibel sagt eben an mehreren Stellen, dass es nicht nur ums Erbauen geht, dass es nicht nur um die Ermutigung geht, sondern eben auch um das Ermahnen. In Römer 15, Vers 14 zum Beispiel steht, ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch einander zu ermahnen. Oder im 1. Korinther 14, Vers 3, da geht es um die Geistesgaben, aber auch da steht, wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Es ist immer und immer wieder an unterschiedlichen Stellen auch von Ermahnung die Rede. Also Ermahnung gehört auch zur Jüngerschaft und ist ein wichtiger Teil davon. Wir können es auch bei Jesus beobachten. Jesus hat immer wieder ermahnt. Er hat sogar Leute vor den Kopf gestoßen, als er das gemacht hat. Aber er hat es trotzdem immer in Liebe gemacht und hat es geschafft, darin sogar Ermahnung und Barmherzigkeit richtig perfekt zusammenzubringen. Und Paulus schreibt hier auch in Galater 6, Vers 2, helft euch gegenseitig, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Was war denn nochmal dieses Gesetz, das wir von Christus bekommen haben? Genau, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gibt es, das ist jetzt eine ernsthafte Frage, die ich euch stelle, gibt es einen größeren Ausdruck für unsere Liebe zueinander, als aufeinander zu achten und uns zu korrigieren, wenn wir vom Weg abkommen? Gibt es einen größeren Ausdruck unserer Liebe füreinander, als uns zu sorgen, wenn jemand seine Beziehung zu Gott und damit auch sein Leben aufs Spiel setzt? Ich glaube, das müssen wir uns mal bewusst machen. Als ich darüber nachgedacht habe, hat mich das echt nochmal ganz neu getroffen. Und ich glaube, wenn wir lernen, Ermahnung, und auch immer unter gewissen Voraussetzungen, und da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber wenn wir lernen, Ermahnung als Ausdruck unserer Liebe zueinander zu verstehen, dann glaube ich, hat das eine richtig, richtig große Kraft. Und ich glaube, dann werden wir mit dem ganzen Thema Ermahnung, Korrektur und so weiter nochmal ganz anders umgehen. Sowohl wie wir es aussprechen, als auch wie wir es empfangen. Ich glaube, da drin liegt unglaublich viel Kraft und unglaublich viel Bedeutung. Und ich habe gerade eben jetzt auch nochmal von gewissen Voraussetzungen in Bezug auf Ermahnung gesprochen. Und Paulus nennt auch ein paar davon im Text. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Und mir ist es wichtig, einfach nochmal darauf einzugehen. Weil Ermahnung, die nicht an diesen Grundsätzen ausgerichtet ist, kann, glaube ich, mehr Schaden anrichten, als dass es helfen kann. Und es ist mir wichtig, das zu sagen, einfach weil es was ganz grundsätzlich ist. Und der erste Punkt, den ich da rausgezogen habe, ist, dass Ermahnung in Liebe und Demut, die Elberfelder sagt, im Geiste der Sanftmut stattfinden sollte. Und er sagt es in Vers 1 und auch in den Versen 3 und den folgenden. Und er geht hier, glaube ich, auf die Motivation, auf unser Herz hinter der Ermahnung ein. Und er fragt, oder beziehungsweise er unterscheidet, will jemand das nur machen, um gut dazustehen vor Leuten und um Ruhm zu bekommen? Oder macht er das aus wirklicher, ehrlicher Sorge und Liebe für den Nächsten? Gerade in den Versen 3 und den darauf folgenden, da sagt er nochmal, hey Leute, stellt euch nicht über die anderen. Wenn ihr ermahnt und korrigiert, stellt euch bloß nicht über die anderen und denkt, ihr werdet was Besseres, weil ihr vielleicht gerade in dem Moment nicht mit dieser Sünde zu tun habt. Oder weil bei euch gerade alles rund läuft. Er sagt, achte vorher lieber auf dein eigenes Leben, denn auch du bist nicht davor sicher, mit gewissen Anfechtungen konfrontiert zu werden. Achte lieber drauf, dass du weiter ein Leben im Geist lebst, weil es ist nämlich deine Verantwortung, dass du ein solches Leben führst. Und übrigens, wenn du so voll Stolz und Überheblichkeit bist, täuschst du dich dann nicht vielleicht auch selber, weil du genau da einen Punkt hast, wo du eigentlich selber Korrektur bräuchtest? Lasst uns echt darauf achten, dass wenn wir uns gegenseitig korrigieren, wenn wir uns gegenseitig ermahnen, dass es immer auf eine liebevolle, sanfte und vor allem auf eine demütige Art und Weise passiert. Dass wir genau wissen, hey, wir sind nicht besser als die andere Person. Wir könnten in genau der gleichen Position sein und deren Hilfe brauchen. Der zweite Punkt, und ich glaube, der ist ziemlich offensichtlich, der steht in Vers 2 und ist damit drin. Paulus sagt einfach, hey, achte darauf, wenn du anderen hilfst, aus ihrer Sünde rauszukommen, nicht selber da drin verstrickt zu werden. Und ich glaube, das passiert manchmal viel schneller, als man denkt. Gerade wenn man jetzt den Kontext hier nimmt und die Irrlehre, wenn man sich damit auseinandersetzt, was vielleicht die Gegenposition für Argumente hat und was sie denken, was denkt ihr, wie schnell es gehen kann, wenn man nicht aufpasst, plötzlich auf deren Seite zu stehen und selber vom Weg abzukommen. Weil manche Leute, also ganz ehrlich, manche Leute können richtig gut argumentieren und selbst Lügen richtig attraktiv verkaufen. Aber es bleibt halt trotzdem Lüge und Irrlehre. Es geht so schnell. Und deswegen sagt Paulus, achtet auf euch, dass wenn ihr einander helft, dass ihr dann nicht selber unter die Räder geratet. Das ist ein bisschen wie bei der ersten Hilfe. Selbstschutz geht vor. Helft einander trotzdem. Der dritte Punkt steht in den Versen 9 bis 10. Und ich finde, da kommt deutlich hervor, dass Paulus sagt, hey, gebt nicht auf. Er sagt, werdet nicht müde. Lasst euch nicht entmutigen. Gebt nie auf. Er sagt also eigentlich ziemlich direkt hintereinander dreimal, bleibt dran. Und ich glaube, wir wissen inzwischen, dass wenn was wiederholt wird, vor allem so nah beieinander, dass es dann wichtig ist und dass man drauf hören sollte und drauf achten sollte. Und wenn man sich jetzt die zwei, drei Sätze, in denen es steht, anschaut, dann wird natürlich schon klar, das ist relativ allgemein gehalten. Eigentlich ruft Paulus da schon wieder relativ allgemein auf, dran zu bleiben, was es heißt, Gutes zu tun. Wenn ich mir jetzt aber anschaue, also diesen gesamten Kontext anschaue, dann denke ich auch, dass diese Ermahnungen, die Korrekturen, die Hilfe füreinander, dass das im Leben, im Geist beinhaltet ist. Dass es Teil dieser guten Taten ist. Und deswegen glaube ich auch, dass man daraus schlussfolgern kann, dass Paulus auch hier nochmal ganz klar sagt, hey, gebt nicht auf, bleibt dran, einander zu helfen und zu ermahnen. Es steht so viel auf dem Spiel. Lasst uns nicht aufgeben. Auch wenn es manchmal richtig frustrierend ist, wenn einer 3 Schritte vorgeht und gefühlt 20 wieder zurück. Das kann richtig frustrierend sein, aber Paulus sagt, bleibt dran, es steht so viel auf dem Spiel. Dann habe ich noch einen Punkt, die Verse 7 bis 8. Meiner Meinung nach beinhaltet es sowohl eine Warnung als auch nochmal einen Punkt zum Thema Ermahnung und Korrektur. Und Paulus sagt hier ganz klar, es gibt Menschen, die ihr Herz darauf aus und ihr Leben darauf ausgerichtet haben, nach Gottes Wille zu leben, die wirklich danach streben, Leben im Geist zu führen. Es gibt aber auch Leute, die sind unterwegs im Sinne der billigen Gnade, die sagen, ich kann ja eigentlich machen, was ich will, weil Jesus vergibt mir sowieso. Und er sagt ganz klar, hey, Gott lässt sich nicht täuschen. Gott sieht euer Herz. Und Gott weiß, was dahinter steckt. Und deswegen ist es eben nicht egal, wie wir unser Leben führen. Und es ist einerseits nochmal eine Warnung, wie gesagt, dass wir darauf achten sollen, wie wir unser Leben gestalten, wie wir unser Leben leben, mit anderen umgehen, wie wir uns ausrichten. Andererseits glaube ich auch, dass man das auch hier wieder im Kontext der Ermahnung sehen kann und dass Paulus einfach sagt, lernt auch zu unterscheiden, diese zwei Typen, also lernt diese zwei Typen an Menschen zu unterscheiden, weil je nachdem, wie jemand drauf ist, muss ich ihnen anders begegnen, wenn ich sie ermahne und korrigiere. Weil wenn jemand sagt, mir ist da sowieso alles scheißegal, ich kann machen, was ich will, Jesus vergibt mir sowieso, auf die gehe ich anders zu und rede anders mit ihnen über dieses Thema, als wenn ich weiß, die Person strebt von ganzem Herzen danach, ein Leben zu führen, das Jesus gefällt. Die Art, wie ich diesen Menschen begegne, ist komplett unterschiedlich. Auch wenn beide Ermahnung brauchen und Korrektur und Hilfe. Liebe Grüße, Paulus. So haben wir die Predigt genannt, diese letzte in der Galaterreihe. Paulus sagt aber eben nicht nur liebe Grüße und tschüss. Paulus hat da doch nochmal ordentlich was mit reingepackt. Und er macht deutlich, auch wir als Christen, die eigentlich danach streben, Leben im Geist zu führen, auch wir sind nicht davor verschont, Fehltritte zu machen und mal vom Weg abzukommen. Aber genau dann haben wir einander und genau dann sind wir aufgerufen, als Geschwister aufeinander zu achten. Uns gegenseitig zu unterstützen, uns zu ermahnen, uns zu korrigieren und uns vor allem auch zu helfen, aus der Situation wieder rauszukommen. Es wird ganz eindeutig klar, Ermahnung und Korrektur sind auch Teil von Jüngerschaft, von dem, was wir als Gemeinschaft leben sollen. Ich hoffe aber auch wirklich von ganzem Herzen, dass ich nochmal deutlich machen konnte, dass Paulus nicht schreibt, dass Ermahnung irgendwie eine Klatsche von oben drauf ist und sagt, du hast gesündigt, du bist scheiße. Dass Paulus das eben nicht sagt, sondern dass Paulus im Gegensatz dazu sagt, hey, es geht um die liebevolle, demütige, sanfte Konfrontation. Auf dieses Aufmerksammachen, auf dieses Herausrufen aus der Sünde mit der Motivation, dass wir eigentlich nur das Beste für den anderen wollen. Und mit der Motivation, dass wir einander helfen wollen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und ich will jetzt auch definitiv, versteht mich da bitte richtig, nicht verursachen, dass wir jetzt nächsten Tag und Wochen überall rumlaufen in der Gemeinde und jedem von Latz knallen, was sie alles falsch machen in unseren Augen. Bitte macht es nicht, sondern lasst euch da vom Heiligen Geist wirklich leiten und macht es nur, wenn ihr wirklich den Eindruck habt, hey, der Heilige Geist überführt euch und sagt, ich sollte das bei der Person im Leben ansprechen. Hört da zuallererst wirklich auf den Heiligen Geist. Das ist auch Teil des Lebens im Geist, das auf den Heiligen Geist zu hören. Aber ich will uns heute Morgen einfach nochmal ganz neu darauf aufmerksam machen, dass das einfach auch mit dazugehört. Und ich will uns auch herausfordern, das dann auch zu leben. Lasst uns doch einfach mal unsere Angst vor Konfrontation und vor Konflikt ablegen und uns vom Heiligen Geist leiten, was das angeht. Weil manchmal, es gibt Momente, da ist es halt nicht nur dran, einander gut zuzusprechen. Manchmal braucht es auch die Ermahnung und die Korrektur. Und auch da wieder, ich predige heute Morgen so sehr zu mir selber. Auch hier, Gott hat neulich nochmal in einem ganz speziellen Kontext zu mir gesagt, hey Melissa, guck dir Josua an. Ich habe ihm gesagt, sei mutig und stark. Sei mutig und stark. Und das will ich euch heute Morgen auch nochmal mitgeben, weil Ermahnung braucht auch einen gewissen Mut und eine gewisse Überwindung. Gerade wenn wir eher Personen sind, die Harmonie mögen. Aber ich will euch auch hier einfach nochmal ganz kurz die Frage stellen. Gibt es einen größeren Ausdruck für unsere Liebe zueinander, als aufeinander zu achten und uns zu korrigieren, wenn wir vom Weg abkommen? Und vielleicht merkt ihr jetzt, dass der Heilige Geist irgendwas in euch bewegt. Und ihr sagt, hey, eigentlich ist mir bewusst, ich habe da eine gewisse Sünde im Leben und es passt nicht so ganz. Und ich weiß aber auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Wir werden nach dem Gottesdienst Beter da haben, die super gern für euch beten. Und das Ganze ist vertraulich. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, wenn man Sünde ans Licht bringt, das ist wirklich eine Last, die abfällt. Vielleicht sagt ihr aber auch, ich weiß, dass der Heilige Geist mir auch schon was gezeigt hat bei jemandem, wo ich eigentlich korrigieren und ermahnen sollte, aber ich weiß gar nicht, wie. Auch dann, ey, lasst für euch beten, lasst euch mit Weisheit segnen oder geht auf unsere Pastoren zu. Die sind für sowas geschult. Die wissen einfach auch, die haben da ein bisschen Erfahrung, wie man mit solchen Situationen auch auf eine gute Art und Weise umgeht. Und vielleicht merkst du auch einfach, hey, bei mir läuft gerade alles rund, aber irgendwie hat das nochmal was in mir angestoßen und ich sage, ich will mich auf Zeiten vorbereiten, wo es mir vielleicht nicht mehr so gut geht und wo ich diese Ermahnung und Korrektur brauche. Dann überlegt euch doch einfach mal, ob ihr nach dem Sommer Teil von so einer Kleingruppe werdet, die wir anbieten. Einen besseren Ort dafür gibt's nicht. Genau. Lasst mich doch einfach nochmal kurz beten. Herr, ich danke dir so sehr, dass du es so gut mit uns meinst und dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir Erben der Verheißung, die du Abraham gegeben hast, sein dürfen und dass wir Anteil daran haben dürfen. Du hältst so viel für uns bereit, aber trotzdem sind wir momentan einfach wirklich noch nicht zu 100% sicher, auch mal Fehler zu machen. Und ich danke dir, dass du uns einfach gegenseitig uns selbst als Geschwister gegeben hast, dass wir einander helfen können, dass wir einander ermahnen können, korrigieren können und wirklich helfen können, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und ich bete, dass da, wo das vielleicht auch noch herausfordernd scheint, dass du uns da Mut gibst und Weisheit, wie wir damit umgehen sollen. Ich bete, dass du uns in dem Ganzen führst und leitest, dass wir sowas in Liebe tun und in Demut und in Sanftheit, Sanftmut. Führe du uns da einfach. Danke, dass du so gut bist. Amen. Genau, ich darf jetzt gerade nochmal die Band auf die Bühne bitten.